NDR Kultur. À la carte.
Heute mit Beate Scheibe und bei mir im Studio ist der Geiger Niklas Liepe. Zusammen mit der NDR Radiophilharmonie hat er eine neue CD herausgebracht, die eine Verbindung schafft von zwei großen Komponisten, Händel und Mendelssohn. Wenn Sie sich fragen, was haben die beiden denn gemeinsam, dann bleiben Sie dran und freuen sich auf Händel und Mendelssohn. Vieles davon in neuem Gewand und auf unseren Gast. Herzlich willkommen, Niklas. Ich freue mich sehr auf diese Stunde.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus. Niklas, gibt es etwas, was Händel und Mendelssohn miteinander verbindet?
Naja, also Mendelssohn hat Händel verehrt und hat dann auch von ihm Stücke bearbeitet oder weitergeführt. Und da ist eigentlich diese Verbindung. Wir leben ja in der heutigen Zeit, wo immer auch teilweise kritisiert wird, warum muss man denn jetzt nochmal neue Stücke oder ältere Stücke neu bearbeiten? Aber es war eigentlich schon immer gang und gäbe. Und das gab es, wenn man das historisch betrachtet, schon immer. Und deswegen wollte ich diese beiden Komponisten eigentlich auf eine CD bringen, dass man einfach auch diese Verehrung von Mendelssohn für Händel sieht. Aber dass man auch einfach sieht, ja, das war schon immer gang und gäbe, dass sich Komponistinnen und Komponisten an älteren Werken abgearbeitet haben.
Felix Mendelssohns Violinkonzert E-Moll wird mit neuen Variationen bekannter Melodien von Händel kombiniert auf der CD. Welches Konzept steht jetzt konkret hinter diesem Album? Was waren bei der Konzeption deine Gedanken dazu?
Ja, also das ist ja die erste CD, wo ich mal ein klassisches, reines Violinkonzert unbearbeitet, unangefasst aufgenommen habe. Und das ist so das Zentrum dieser CD. Warum das Mendelssohn-Violinkonzert? Es war eigentlich das Konzert, was mich zum Geigespielen gebracht hat. Ich habe zwei ältere Geschwister. Wir waren vielen Konzerten früher als Kinder auch. Und ich hatte dieses Violinkonzert gehört und ich war absolut begeistert. Und ich fand es so toll und habe meine Eltern dann dezent genervt und gesagt, ich möchte unbedingt Geige spielen. Und ich dachte, das erste Violinkonzert, was ich dann jetzt auch auf eine CD bringe, muss dieses Mendelssohn-Violinkonzert sein. Und dann dachte ich, wie würde denn Mendelssohn klingen, wenn man das in 2025 schreiben würde? Und da hatte ich dann Florian Christel gefragt, könntest du nicht eine Variation über dieses Violinkonzert schreiben? Und da hat er gleich zugesagt, hat gesagt, das finde ich ganz toll. Und dann hatte ich auch geschaut, welche Stücke haben mich schon ein Leben lang irgendwie begleitet. Und diese Arie Lascia Pianga hat mich auch immer fasziniert und ist ein wunderschönes Stück. Dann Zadok the Priest, unfassbar tolle Komposition. Da auch wollte ich zeigen, diese Verbindung Champions League Hymne, keiner weiß, dass das eigentlich der Ursprung Zadok the Priest ist. Auch da ein bisschen zu zeigen, wo die Musik eigentlich herkommt. Also woraus auch verschiedene berühmte Stücke, die man durch irgendwie Fußball schauen oder so kennt, entstanden sind. Und dann eine Passacaglia, also dieses Passacaglia-Thema, was mich im Studium viel begleitet hat, weil ich dieses Händel-Halverson-Passacaglia so oft gespielt habe. Und ich dachte, das war schon in meinem Studium ein wichtiges Stück irgendwo, weil wir das auf vielen Konzerten gespielt haben, durch die Kronberg Academy auch. Und da habe ich dann Alexei Igudesman gefragt, können wir nicht eine Passacaglia machen? Also auch zeigen, wir leben gerade in einer Welt, wo es immer wieder mehr Grenzen gibt, Kriege gibt und Unterschiede herauskristallisiert werden, obwohl wir in einer globalisierten Welt leben. Und zu zeigen, wenn wir Musik verbinden, Kulturen verbinden, was eigentlich für eine tolle neue Form entsteht. Und da sollten wir uns drüber freuen und uns nicht wieder zurückentwickeln.
Diese beiden Stücke, die du zuletzt genannt hast, hören wir auch heute noch ganz unabgesprochen. Diese CD ist auch eine Zusammenarbeit mit der NDR Radiophilharmonie, mit der du schon häufiger zusammengearbeitet hast und die in diesem Jahr Jubiläum feiert. 75 Jahre NDR Radiophilharmonie. Wie ist die Zusammenarbeit mit diesem Orchester?
Ja, ich kenne diese NDR Radiophilharmonie schon wahnsinnig lange, weil ich bin in Hannover groß geworden und habe da auch immer wieder dieses Orchester gehört. Und ich hatte ja schon mal das große Glück, 2020 mein Bach-Goldberg-Album mit denen aufzunehmen. Und da war es schon eine fantastische Zusammenarbeit. Katrin Rabus war damals noch Konzertmeisterin. Meine Schwester hatte bei ihr Geigenunterricht. Also sie kannte
viele Verbindungen.
Viele Verbindungen. Und das ist natürlich dann eine große Ehre, dass man das dann schafft, auch mit diesem Orchester dann jetzt meine vierte Sony-CD aufzunehmen und dann das Mendelssohn-Violinkonzert. Also es ist für mich eine ganz große Ehre und eine ganz tolle emotionale Verbundenheit auch zu diesem Orchester. Ein wahnsinnig tolles Orchester, offenes Orchester. Und es macht wahnsinnig Spaß, mit denen aufzunehmen und zu spielen. Und deswegen bin ich wahnsinnig glücklich, dass wir das zusammen machen konnten.
Niklas Liepe ist heute zu Gast in der Sendung NDR Kultur à la carte, hier zusammen mit der NDR Radiophilharmonie und mit Georg Friedrich Händel zum Auftakt.
Thank you.
Berühmte Klänge von Georg Friedrich Händel in ganz neuem Gewand. Händel, Sedok-Variationen, arrangiert von Tim Ahlhoff, zu finden auf der neuen CD von meinem Gast hier bei uns im Studio. Der Geiger Niklas Liepe ist bei uns. Dein Bruder Nils Liepe war hier gerade auch dabei, am Klavier zu hören. Und natürlich die NDR-Radio-Philharmonie. Klingt wie Filmmusik, Niklas, oder?
Ja, absolut. Auch der Mittelteil, also wenn dieser Drop kommt und das Klavier auf einmal in diesen wahnsinnig schönen, warmen Farben spielt und dann diese Oboe, diese wunderschöne Linie spielt. Also es ist wirklich Filmmusik par excellence.
Händel Mendelssohn, das ist der Titel der CD mit dir, Niklas, und der NDR-Radio-Philharmonie unter der Leitung von Joseph Bastien. Mendelssohns Violinkonzert ist das Werk auf dieser CD, auf das quasi alle Stücke des Albums zulaufen. Drumherum gibt es viel darum zu zeigen, wie Werke neu interpretiert werden können. Es werden neue Formen, unterschiedliche Farben geschaffen. Worum geht es dir generell bei dieser Arbeit und dieser Herangehensweise an die Musik?
Also es ist natürlich viel komplizierter, wenn man Jazz-Elemente mit einbaut, wenn man virtuose Passagen mit einbaut, wenn man filmmusikalische Elemente einbaut, wenn man aber dann auch wirklich historisch richtig das spielen möchte. Und mir macht es wahnsinnig Spaß, genau immer in diesen verschiedenen Genres sich zu bewegen und zu zeigen eigentlich, wie vielfältig klassische Musik ist und wie viel eigentlich diese Musik gibt. Und ich bin der Meinung, wir haben uns doch auch lange verschlossen davor, diese Musik ein bisschen zu öffnen auch, um zu zeigen, was steckt da eigentlich drin, woher kommt das? Und wir haben uns ein bisschen darauf ausgeruht, dass wir natürlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer hatten, aber das auch so ein bisschen langsam weggeht und wir müssen andere Wege finden, um junge Menschen auch wieder zu begeistern und da so Verbindung zu schaffen und zu zeigen eigentlich, wo das herkommt, das macht mir wahnsinnig viel Freude.
Du liebst es, dein Publikum mit musikalischen Brückenschlägen zu überraschen, kann man glaube ich sagen. Hast du auch in den vorangehenden Projekten schon gezeigt, sei es mit dem New Paganini-Projekt 2018 oder dem Album Hashtag Goldberg Reflections. Extrem zeitaufwendig, diese Alben. Viele Komponisten sind Band dabei engagiert. Das sind sehr kreative Repertoire-Konzepte, die du da sorgfältigst überlegst. Es gibt ja so viel Originalliteratur für Geige. Warum wählst du diesen Weg der Bearbeitung?
Ich denke mir, als Künstler muss man sich Gedanken machen, für was man steht oder was die Richtung sein möchte oder für was man kämpft auch, ja. Und ich könnte natürlich das ganz klassische Repertoire wieder aufnehmen und ich muss aber ganz ehrlich sagen, es gibt so unfassbar tolle Aufnahmen schon. Und ich sehe mich auch so, die ganz großen Werke brauchen Zeit, um sie wirklich gut zu durchdringen und dahinter zu kommen. Und meine ganzen Projekte, die ich jetzt mache, bringen mich eigentlich dahin, auch das klassische Repertoire weiterzudenken oder weitere Ideen einzubringen. Deswegen, ich finde es wahnsinnig wichtig, Projekte oder auch öffentliche Sachen zu machen, die vermittelbar sind, also die man versteht. Und ich hätte natürlich die 94. Aufnahme vom Beethoven-Violinkonzert mit dazu noch ein Violinkonzert und noch ein Violinkonzert. Aber ich glaube, man verfehlt so ein bisschen dann die Idee dahinter. Und das machen viele Leute und es gibt tolle Aufnahmen, aber das ist nicht mein Weg. Und mein Weg ist es, neue Dinge Menschen zu vermitteln und Menschen für diese Kunst, klassische Musik zu begeistern.
Hast du das Gefühl, dass du dich auch als Musiker dadurch weiterentwickelst?
Definitiv. Also wenn ich mir überlege, dieses Paganini-Album in der Vorbereitung hat 2 Jahre gedauert. Einmal Suche der Komponistinnen und Komponisten. Dann natürlich auch kuratieren. Also welche Kompositionen passen, welche passen nicht. Wen teile ich für welches Stück ein? Was sind die Ideen? Wie sind die Besetzungen? Ich habe Partituren durchforstet. Ich habe recherchiert. Und das sind alles so Dinge, die nicht passieren, so umfangreich, wenn man nur ein Violinkonzert aufnimmt. Und das bringt mich künstlerisch so wahnsinnig weit. Und manchmal mache ich auch dieses Play-in-Kontakt, also ich dirigiere auf keinen Fall, aber ich arbeite dann mit Orchestern ohne Dirigent meine Projekte. Und das ist natürlich als Künstler oder als Musiker bringt das einen wahnsinnig weit.
Händel und Mendelssohn, das ist der schlichte Titel der neuen CD von Niklas Liepe. Und mit Mendelssohn und einem Satz aus dem zentralen Werk dieser CD hören wir dich jetzt, Niklas Liepe und die NDR Radio Philharmonie. Thank you. Felix Mendelssohn Bartholdy, das war der Finalsatz aus dem Violinkonzert E-Moll mit Niklas Liepe und der NDR Radiophilharmonie, ein Titel der neuen CD meines Gastes in NDR Kultur à la carte. Und ab November geht es mit diesem neuen Album auf große Deutschland-Tournee, auch im Sendegebiet, zum Beispiel am 1.11. in Hannover und am 23.11. in Hamburg. Über Händel und Mendelssohn haben wir schon ausführlich gesprochen. Welche Komponisten sind darüber hinaus dir besonders nah, Niklas?
Also Bach ist für mich der Ursprung, ist für mich eins der besten Komponisten. Ich habe viel mit Juri Baschmet zusammengearbeitet, der hat gesagt, das war der erste Jazz-Komponist auch, weil man manchmal so Wendungen hat bei Bach, wo man denkt, Wahnsinn, wo kommt das her? Und Beethoven, also das muss ich sagen, Beethoven ist sehr tief bei mir verankert. Mein Bruder ist der Pianist. Wir haben sehr früh schon angefangen, die Beethoven-Sonaten durchzuarbeiten. Und ich finde, er ist so ein ehrlicher Komponist, sehr schwer zu interpretieren, sehr schwer diese Intensität herauszuarbeiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Bach und Beethoven sind so die Komponisten, die mich begeistern. Und es ist immer schwer, es wechselt auch ein bisschen, aber Bach und Beethoven haben sich nie verändert bei mir auf jeden Fall.
Du hast eine besondere CD zu Bach rausgebracht, Hashtag Goldberg Reflections. 2020 war das, da sind einige der Goldberg-Variationen bearbeitet für Violine und Orchester. Bearbeitung von Andreas Tagmann und wie wir es von dir kennen, auch Werke von Komponisten, die das Bachsche Original dann als Vorlage genommen haben, um Neues zu schaffen. Und man kann das Ganze nochmal live erleben, habe ich gesehen, denn im Oktober am 8.10. in der Jazz Hall Hamburg, da stehen die Goldberg Reflections live auf dem Programm mit dir und dem Hamburger Kammerorchester. Ist Bach auch jemand, auf den du dich in deiner Arbeit als Musiker immer wieder mal zurückbesinnst? Weil er wirklich etwas so, man weiß immer gar nicht, wie man das ausdrücken soll, weil er nicht nur eine fundamentale Bedeutung für die Musikgeschichte hat, sondern weil seine Musik so viel mit einem macht. Wie ist das bei dir?
Also ich finde diese Stimmführung und auf dem Klavier ist Bach ein bisschen, finde ich persönlich, mein Bruder würde mich wahrscheinlich dafür kritisieren, wenn ich das sage, ein bisschen einfacher nachzuvollziehen, weil man diese Mehrstimmigkeit besser rausholen kann. Auf der Geige Bach zu spielen ist wahnsinnig schwer, weil man diese Polyphonie erreichen muss. Also man muss diese Basslinien wirklich gut spielen und gut führen, diese verschiedenen Stimmen einfach gut herausarbeiten. Aber ich finde auch wahnsinnig spannend, wenn man sich die Faksimile von Bach anguckt, man sieht wirklich eigentlich, wie er diese Musik gespürt hat in dieser Handschrift. Also man muss sich nur die Faksimile angucken und sieht eigentlich, wie man es interpretieren oder phrasieren muss. Und Bach bringt mich immer wieder zurück zu all dem, warum ich klassische Musik mache oder was so besonders an dieser klassischen Musik ist. Und ich finde auch, Bach ist eigentlich der Ursprung auch jeder Popmusik, Jazzmusik, die wir jetzt auch hören. Und Bach bringt einen immer wieder zurück.
Worin lag für dich der Reiz, gerade die Goldberg-Variationen in diesem Fall nochmal ganz neu zu durchleuchten?
Also ich finde, diese Komposition an sich ist der absolute Wahnsinn. Also wie kann man auf so einem sehr simplen Thema so viele Veränderungen schreiben? Und dann am Ende holt er dieses Quodlibet raus, wo er es so ein bisschen in die Banalität bringt und schließt es wieder mit dieser Arie. Und ich finde dieses Gesamtwerk unfassbar faszinierend. Mhm. Und da, ich habe diese Idee meinem Bruder gesagt, weil er ist immer so die kritische Stimme im Hinterkopf. Ich bin ein bisschen der Träumer und er ist der, der mich wieder auf den Boden zurückholt. Und er meinte, mach das nicht, das ist absoluter Schwachsinn. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich doch nochmal richtig drüber nachdenken. Und dann hatte ich mich mit Andreas Tagmann hingesetzt. Wir haben überlegt, wie kann man das machen? Und wir hatten gesagt, wir nehmen ein Streichorchester und Cembalo, um die historischen zu bearbeiten. Das bedeutet, dass wir doch einen historischen Klang entwickeln in den Originalbearbeitungen. Und dann entziehen wir uns denen und sagen, wir behalten diese Besetzung bei. Aber dann nur, dass man das Thema irgendwie erkennt, aber das muss eine neue Komposition werden. Und diesen Reiz und dann diese Variation aufzubauen und dazwischen zu setzen, um einen neuen Bogen zu spannen, das fanden wir wahnsinnig faszinierend.
Wir gehen mal ein bisschen zurück in deiner Biografie. Du bist 1990 in Göttingen geboren. Wie bist du dort groß geworden? Es war schon ein Haushalt mit ganz viel Musik. Dein Bruder macht Musik. Erzähl uns ein wenig, wie war das, die Kindheit in Göttingen mit Eltern und Geschwistern?
Ja, ich bin in Göttingen, habe ich leider nur 3 Monate gelebt, weil ich mit meiner Familie dann sehr schnell nach Hannover gezogen bin. Wir waren vorher noch kurz in Braunschweig und dann nach Hannover und ich habe eine ältere Schwester, die ist noch Geigerin. Ich habe einen Bruder, der ist Pianist. Mein Vater hat Dirigieren und Klarinette studiert, hat dann aber sehr, sehr lange das Konservatorium in Frankfurt geleitet. Und das ist eigentlich der einzige Musikbezug bei uns in der Familie. Und wir sind alle drei bei der Musik geblieben und wir hatten das Glück, dass wir Eltern hatten, die natürlich Disziplin gefordert haben und gesagt haben, ihr müsst schon fleißig üben, uns aber auch wahnsinnig viel in der Natur spielen lassen haben. Und ich glaube, das war unser Glück, dass man nicht wirklich nur diesen Extremweg geben musste, der auch hart ist. Das muss man ganz klar sagen. So eine Musikerausbildung ist nicht einfach und man muss da wahnsinnig viel auch verzichten. Aber wir haben immer eine sehr schöne Balance gefunden, um das dann doch sehr positiv zu verarbeiten.
Du hast ja als Kind schon mit Nils, deinem Bruder, an Wettbewerben teilgenommen, hast du schon erwähnt. Ihr wart sehr erfolgreich bei Jugend musiziert dabei. Dann kam das Frühstudium in Hannover bei Krzysztof Węgrzyn an der Musikhochschule, gefolgt vom Studium bei Sacha Bronn. Wer waren die Lehrer oder die Menschen, die dich maßgeblich beeinflusst haben?
Also in der Geige definitiv Sacha Bronn für eine gewisse Zeit, weil das ein Lehrer war, der, es ist natürlich kein angenehmer Weg. Und ich lehre jetzt auch an der Hochschule in Hamburg und ich möchte nicht so unterrichten. Aber es gibt eine wahnsinnige Stabilität. Also es sind Dinge, die man dort erlernt. Ich war von 12 bis 15 bei ihm und es war eine harte Schule und es war wahnsinnig intensiv und man musste doch sehr über die Grenzen gehen. Ist nicht für jeden gesund und gut. Ich war, zum Glück habe ich das alles gut verarbeitet und gut gemacht, aber es gibt mir jetzt eine Stabilität, die mir auch nicht mehr weggenommen werden kann. Dann hatte ich das große Glück, zu Anna Tschumatschenko zu gehen, also der komplette Unterschied zu Sacha Bronn. Eine Person, die wirklich sich um den Menschen kümmert, individuell, und sich auch darum bemüht, nicht Schwächen vorzuzeigen, sondern mit Stärken Schwächen zu bekämpfen. Oder sagen wir mal, Schwächen nicht als Schwächen zu sehen, sondern versuchen, sie umzukehren. Und ich muss sagen, auch Anna Tschumatschenko hat mich wahnsinnig beeinflusst. Und dann gab es noch Mauritius Fuchs, der in Bloomington unterrichtet. Und Andra Schiff, die hatte ich dann in der Kronberg Academy, die mich unterrichtet hatten. Da war auch Guido und Krämer mit dabei. Also es waren so, diese Persönlichkeiten haben mich doch wahnsinnig geprägt. Andra Schiff ist für mich trotzdem irgendwie am Ende doch auch nochmal richtig hängen geblieben, auch musikalisch. Und das sind eigentlich so die Personen, die mich im Geigespielen eigentlich beeinflusst haben.
Du sagst, du unterrichtest an der Musikhochschule in Hamburg heute. Mhm. Was machst du anders als Sacha Bronn oder das, was du selber erlebt hast? Was ist dir wichtig?
Bei Sacha Bronn war es so, er hat seine Idee auf jeden drüber gestülpt. Und ich glaube, so funktioniert Unterricht nicht so ganz. Man muss sich schon individuell mit der Person gegenüber beschäftigen. Und gerade in der Musik ist es sehr sensibel alles. Und ich möchte eher nicht der Lehrer sein, der sagt, mach nur das, was ich sage, sondern ich möchte eher jemanden dazu bringen, dass, wenn das Studium abgeschlossen ist, man selbstständig ist und keinen Lehrer mehr braucht. Und das ist eigentlich meine Idee davon und nicht diese, Bronn hat diese Abhängigkeit gehabt. Er war der, sagen wir mal, der Lehrer, dem man immer wieder hinterherreisen musste. Und all das, was er gesagt hat, ist richtig und all das, was man selbst gedacht hat, ist falsch. Und ich möchte eher Künstlerpersönlichkeiten entwickeln. Das heißt, dass jeder individuell herausfinden sollte, für was er steht, was er machen möchte, was seine Idee ist. Weil irgendwann ist dieses Studium vorbei und man muss selbstständig herausfinden oder wissen, wie man arbeitet. Und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe.
Thank you.
Fabulous Final aus Pisacaglia von Alexei Igudesman, eine Komposition nach Händel. Was zeigt dieses Werk, Niklas, das wir gerade gehört haben? Du schreibst, es soll ein musikalisches Statement sein.
Wir leben in einer Zeit, wo es Grenzen gibt, wo es kulturelle Ausschließung gibt, wo es wieder darum geht, welche Grenzen man schließt. Also es ist für mich persönlich eine wahnsinnige Rückentwicklung. Und bei uns in der Musik gab es nie diese Unterschiede oder gibt es auch nicht. Wir spielen mit verschiedensten Kulturen zusammen und uns interessiert überhaupt nicht, woher jemand kommt. Man setzt sich zusammen und interpretiert ein Werk von einem Komponisten oder einer Komponistin und das ist unsere Sprache, die Musik. Und ich wollte genau diese kulturellen Einflüsse in einem Werk zusammenbringen und zeigen, wenn man das verbindet. Also wir haben in dieser Pisacaglia, da ist ein russisches Volkslied mit drin, ein ukrainisches Volkslied mit drin, da sind Samba-Rhythmen drin, da ist eine barocke Elemente sind mit drin. Also es ist ein Potpourri an verschiedensten kulturellen Einflüssen und daraus entsteht ganz tolle Kultur und Kunst. Und ich glaube, das ist das wahnsinnig Wichtige, dass man das sich wieder bewusst macht. Wenn wir zusammen uns verbinden, sind wir viel stärker und viel größer, als wenn wir uns gegenseitig ausschließen.
Mit deinem Bruder bildest du das Duo Liepe. Man kann euch oft zusammen erleben. Viele gemeinsame Konzerte und Projekte verbinden euch beide. Der Name deines Bruders ist heute auch schon oft gefallen. Wie eng seid ihr zusammengewachsen? Ihr musiziert ja seit eurer Kindheit zusammen. Kannst du euer Verhältnis ein wenig beschreiben?
Also es ist wahnsinnig eng. Es ist also die einzige Person, mit der ich durch dick und dünn gehe. So, also man muss sagen, das klassische Musikgeschäft ist generell kein einfaches und man muss wirklich Menschen um sich haben, denen man blind vertrauen kann. Und da ist er diese Person und wir haben alles das, was ich mache oder was er macht, haben wir uns gemeinsam aufgebaut. Seitdem wir spielen, glaube ich, wir haben angefangen zusammen zu spielen, als er 8 war, ich 6 war. Also das ist jetzt fast 30 Jahre, die wir zusammen arbeiten. Und wir streiten wahnsinnig viel, wir diskutieren wahnsinnig viel, aber dann immer nur über Musik und danach ist alles wieder gut. Privat verstehen wir uns sehr gut. Das ist eine ganz besondere Verbindung. Und wenn wir uns auf der Bühne musikalisch begegnen, ist da ein Urvertrauen da, was man selten mit anderen Musikern oder Musikerinnen hat. Und das gibt uns eine wahnsinnige Stabilität. Das Musikerleben ist nicht immer nur Ups, sondern auch viele Downs. Mhm. Und sich da gegenseitig zu unterstützen, supporten, auch Ideen auszuhacken, zu sagen, funktioniert das nicht, klappt das, können wir das umsetzen, ist das realistisch oder nicht? Das ist eine wahnsinnige Hilfe und da helfen wir uns gegenseitig sehr. Er hat ja jetzt noch das Orchester, die Klassische Philharmonie Bonn, die er jetzt als künstlerischer Intendant noch übernommen hat, wo wir jetzt ein ganz neues Projekt draus machen wollen und das wieder neu strukturieren, neu aufbauen wollen. Da helfe ich ihm dann auch mit Input und wir haben viele Ideen und das macht wahnsinnig Spaß, mit ihm umzusetzen, weil wir uns einfach blind vertrauen.
Was sind denn so die Tiefen eures Musikerlebens? Kannst du das ein bisschen beschreiben, was die Momente sind, die so schwierig sind?
Also das Schlimmste ist natürlich, wenn man ein Projekt entwickelt hat, was über 2 Jahre ging und dann wird da drauf gehauen quasi. Er hat gesagt, wie kann man sowas machen oder so. Da muss man schon stark sein. Also das ist schon was einen irgendwo persönlich dann doch auch angreift, obwohl es eigentlich nur ein Projekt ist. Aber es ist so viel Eigenidentität mit drin und da ist so viel, ja, also auch Hirnschmalz und Erforschung und Herausfinden, das ist, solche Dinge entstehen ja nicht innerhalb von einer halben Stunde oder sowas, ja. Mhm. Und wenn das dann manchmal so lapidar weggeschmiert wird irgendwo, ist es dann schon hart, das zu verarbeiten. Und natürlich, es funktioniert nicht immer alles. Und man muss wahnsinnig geduldig sein, auch in diesem Geschäft und alles gut Schritt für Schritt planen. Und wenn, man sieht ja immer nur die Erfolge, man sieht ja nicht die Dinge, die nicht funktionieren. Und wenn man da jemanden an der Seite hat, das ist sehr hilfreich und tut auch sehr gut.
Gibt es auch Dinge, die ihr außerhalb der Musik gemeinsam macht oder beschränkt es sich eher auf die musikalische Arbeit?
Ja, wir haben früher wahnsinnig viel Fußball gespielt zusammen. Mhm. Mein Bruder ist ein sehr, sehr guter Segler. Ich bin ein mittelmäßiger Segler und er macht immer das Ruder hinten und ich bin vorne an der Fock tätig. Das haben wir früher noch mehr gemacht, als wir noch mehr Zeit haben. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Wir kochen super gerne. Wir haben da eine große Affinität zu, kennen uns sehr gut mit Wein aus und tauschen uns da aus. Also wir versuchen auch immer das Leben schön zu genießen nebenbei, trotz dem stressigen Alltag oder der ganzen Arbeit. Also wir haben wahnsinnig viele gemeinsame Interessen auch. Ich glaube, deswegen funktioniert es auch nochmal sehr gut.
Niklas, du bist mittlerweile mit vielen Preisen ausgezeichnet, unter anderem, ich nenne nur diesen einen, 2021 mit dem Opus Klassik. Du hast sehr viele Ziele erreicht, würde ich sagen. Was würdest du sagen, treibt dich als Künstler an? Das ist ja eine Frage, die klang auch hin und wieder schon ein bisschen an. die jeder für sich beantworten muss, in welche Richtung man geht. Hast du vorhin schon erwähnt, im Blick auf die Studenten, denen du an der Musikhochschule begegnest. Für was für einen Weg man sich als Musiker entscheidet, ist bestimmt nicht so leicht. Wie ist das bei dir? Hast du für dich klare Antworten auf diese Frage gefunden?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir nicht den einfachen Weg gesucht, weil genau diese Projekte, die ich mache, bieten auch immer Angriffsfläche. Ich habe mich jetzt auch mit einem Violinkonzert im letzten Jahr auseinandergesetzt, was Rachel Portman für mich geschrieben hat, wo es darum geht, um die Klimathematik, die mir sehr am Herzen liegt auch.
Und Tipping Points.
Tipping Points, genau. Von Rachel Portman, die erste Frau, die einen Oscar gewonnen hat. Und ich möchte eigentlich versuchen, mit dieser Kunstform klassische Musik auf Dinge hinzuweisen oder auch Menschen zu begeistern, sich dieser Form anzunehmen. Wir machen jetzt zum Beispiel am 4. September in der Elbphilharmonie ein großes Konzert, das unter dem Titel Klima und Zukunft. Da geht es um den Zukunftsentscheid in Hamburg. Und da werden wir quasi ein kulturelles Wahllokal aufmachen, weil natürlich dieser Zukunftsentscheid auch wahnsinnig wichtig ist hier in Hamburg, um über die Klimaziele zu reden. Politisch ist es gerade ein bisschen schwierig. Es wird abgewascht, dass wir ja nur 1% der Weltbevölkerung sind und wir uns dann überhaupt darüber bemühen müssten. Jeder muss sich darum bemühen. Und die Idee ist auch immer, wenn ich was mache, auch bei diesem Violinkonzert, ist das, was man liebt, zerstört man nicht. Und wenn wir uns bewusst sind, dass wir hier Gast auf dieser Erde sind und dankbar dafür sein müssten oder sollten, dass wir hier leben und gut mit diesem Ort umgehen, dann ist es ein ganz anderer Hinweis, als wenn man Verbote ausspricht oder sagt, das geht nicht, sondern man muss dieses Bewusstsein schüren. Und ich finde, Musik hat so viel Kraft und Energie und Macht auch. Und die zu nutzen und Menschen mit dieser Musik zu begeistern, das ist ganz wichtig. Und in der Musikhochschule bauen wir jetzt ein Jungstudium auf, was es auch noch nicht gibt. Also ich bin in Hannover in das IFF gegangen, das ist ein Pre-College. In Köln gab es sowas, aber in Hamburg noch nicht. Und das ist jetzt der nächste Schritt, den wir hier an der Musikhochschule tätigen, dass wir hier noch ein Frühstudium aufbauen. Das ist für Schülerinnen und Schüler von 13 bis 16, die dann an der Hochschule auch schon studieren können, verschiedene Fächer auch noch haben, dass man die schon mal sehr früh begleitet. Das ist so der nächste Schritt, wo man sich ab September auch bewerben darf. Und das sind eigentlich so die Dinge, die mich begeistern, dass man junge Menschen für diese Kunstform wieder begeistert und dass man einfach wichtige Themen auch durch diese klassische Musik ansprechen kann.
Sie hören NDR Kultur à la carte. Heute sind wir mit dem Geiger Niklas Liepe im Gespräch. Und hier kommt Musik mit Niklas und Nils Liepe und mit der NDR Radio Philharmonie Klänge von Händel, die Sie kennen, aber dann auch wieder nicht kennen.
Thank you.
Lascha Kyopianga, Reflection, Händels Musik arrangiert für Violine, Klavier und Orchester von Tim Ahlhoff, Niklas und Nils Liepe hier zusammen mit der NDR Radiophilharmonie. Sie hören NDR Kultur à la carte. In deinem Booklet, Niklas, schreibst du, dass diese Musik im Original aus Händels Oper Rinaldo eine persönliche Bedeutung für dich hat. Darf ich fragen, welche?
Es ist so, dass dieses Stück mich doch auch so ein bisschen in so einer schweren Zeit begleitet hat. Und ich wollte es in einer Version machen, wo man einfach mal den Kopf abschaltet. Und Musik muss nicht immer hochkomplex und wahnsinnig fordernd sein, sondern sollte auch einfach mal zum Innehalten irgendwie animieren. Ja,
tut sie.
Ja, Wir sind in einer Welt, wo wir nonstop E-Mails bekommen alle 5 Sekunden und Werbung überall uns ausgespielt wird. Und diese Musik, also so wie es auch Tim Ahlhoff arrangiert und komponiert hat, es schwebt einfach. Und das finde ich wahnsinnig wichtig bei diesem Stück. Und man kann träumen, man kann über Dinge hinwegkommen, man kann positive Dinge sehen in dieser Musik. Und er hat am Ende sogar noch diese letzten 4 Töne, ist ein Quote aus den Goldberg-Variationen, also von der Arie. Das hat er noch mit eingefügt und finde ich wahnsinnig toll, und wie er das geschrieben hat. Und dieses Stück empfehle ich einfach nur, um abzuschalten und kurz einmal aus dem Alltag herauszukommen.
Niklas, eine gewisse Ablehnung des klassischen Konzertbetriebs wird bei dir an verschiedenen Stellen deutlich. Was genau gefällt dir nicht und was würdest du dir wünschen mit Blick auf die kommenden Jahre? Was für Veränderungen? Gibt es da Ideen, Vorschläge, was man besser machen kann?
Also eine Ablehnung würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man sich nicht zeitgemäß weiterentwickelt. Es ist doch so, dass wir in einem Elfenbeinturm etwas leben und ein bisschen die Welt vergessen, die draußen passiert. Die klassische Welt ist doch eine kleine Bubble. Und es passiert wahnsinnig viel drumherum und wir entwickeln uns nicht. Und ich finde, man kann natürlich versuchen, Menschen daran wieder zurückzubringen und zu sagen, ihr müsst das aber mögen oder wir müssen euch dahin bringen. Und wenn ihr das nicht versteht, dann gehört ihr nicht dazu. Aber ich glaube, dieser Ball ist schon ins Rollen gebracht und wir können nicht sagen, wir müssen jetzt genau das, was schon immer so war, beibehalten, weil dann verlieren wir die Menschen, sondern wir müssen schauen, was interessiert denn die Menschen und wie kriegen wir sie dazu, dass sie wieder in ein Konzert gehen. Und natürlich ist es schwer, wenn es 40 Jahre gut funktioniert hat oder 50 Jahre so funktioniert hat, und die Veränderung ist das Schwierigste überhaupt, ja. Wenn man sich anpassen muss, wenn man schauen muss, wie verändert man das, und natürlich ist erstmal Ablehnung da, das kann ich auch nachvollziehen. Gerade in einem Land wie Deutschland, wo man dann doch eher konservativer denkt, in anderen Ländern, also wenn man in Amerika spielt oder in Asien spielt, oder dann ist man sowieso offen in einer gewissen Weise, aber in Deutschland ist doch ein sehr konservativer Markt auch. Also die Qualität ist das A und O, das ist das Oberste, was es gilt. Es darf nie an der Qualität scheitern. Das Spiel muss das Höchste sein. Aber die Konzertform wird nicht dadurch schlechter, wenn man es ein bisschen aufbricht. Also wir haben jetzt, sind wir gerade dabei, wir haben Avatare entwickelt von Mendelssohn und Händel, die erscheinen werden, auch bei der Tour im November. Also Händel und Mendelssohn werden vor Ort sein und werden mit dem Publikum sprechen. Und warum? Weil wir die Idee haben, es sind keine Götter, sondern es sind eigentlich Menschen wie wir. Und zu zeigen, ah, der kann ja ein interessanter Mensch sein. Und dann sieht ein Mendelssohn in 2025, wird er auch erscheinen, der hat dann Tattoos, eine Goldkette, das gleiche Gesicht, spricht aber zu uns. Und das macht es, vermenschlicht das wieder. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir kommen, dass Klassik nicht nur für gebildetes Publikum ist, sondern es ist Musik. Musik ist für Menschen und jeder Mensch hat Emotionen und versteht die Musik. Natürlich ist es am Anfang vielleicht ein bisschen komplizierter, klassische Musik zu hören, aber man muss... Es ist wie eine Sprache lernen. Man kann nicht Menschen ausschließen, sondern man muss sie dazu zu ihrem Glück zwingen. So sehe ich das so ein bisschen. Und deswegen durch kleine Häppchen und durch kleine Stücke Menschen zu großen Werken zu bringen. Und das habe ich in meinem eigenen Umfeld miterlebt, weil ich viele Freunde habe, die nicht aus der klassischen Musik kommen und die am Anfang gesagt haben, boah, ist schon anstrengend, ist schon schwierig, und die jetzt aber einfach gerne zu einem 2-stündigen Konzert kommen und sich das anhören. Das muss der Ansatz sein. Ja, man muss einfach Wege finden, um es wieder für Menschen zu öffnen und nicht zu schließen. Und ich glaube, wenn wir in 20 Jahren noch Publikum haben wollen, müssen wir das tun, zwangsläufig, oder wir warten noch 20 Jahre, dann sind die Seele leer und dann müssen wir anfangen. Aber das ist ein Phänomen, was wir ja gerade sowieso im westlichen Welten sehen, dass man sich nicht weiterentwickelt, sondern dass man stehen bleibt. Und ich finde, man muss jetzt anfangen und wir sind jetzt schon ein bisschen zu spät. Und natürlich die Corona-Zeit hat das nochmal befeuert. Vorher war es trotzdem schon schwierig, deswegen haben wir 2017 ein Festival in einer Stahlhalle angefangen. Und das war schon 3 Jahre vor Corona. Und da muss man ansetzen, das ist ganz wichtig.
Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Du hast ja mit deinem Bruder ein Festival gegründet in Hannover, ein eigenes, das Festival Liebe und Co. War das auch ein bisschen der Grund, Grund, dass ihr was Neues schaffen wolltet, eine neue Konzertform?
Wir wollten eine neue Umgebung schaffen, weil wir haben uns viel mit Freunden ausgetauscht. Warum geht ihr nicht ins klassische Konzert? Warum findet ihr das irgendwie kompliziert? Und es ist oft der Ort, es ist oft das Verhalten. Man weiß nicht, wie man sich in diesen Sälen verhält. Man weiß nicht, was ziehe ich an oder wie gehe ich dahin? Und deswegen haben wir eine Stahlhalle ausgewählt, die im Zentrum der Menschen ist, der Gesellschaft ist. Bei uns kann man hinkommen, wie man möchte. Es ist kein Dresscode und es gibt keine Garderobe, sondern es ist eine Stahlhalle. Da stinkt es nach Stahl, nach Öl. Es ist eine geniale Akustik, weil das Quatuor Eben hatte bei uns das Festival eröffnet und wir wollten Streichquartett erstmal ausprobieren, um zu sehen, funktioniert das. Dann hat man Nicola Altstädt da mit 6 Bach-Suiten, die er an einem Abend gespielt hat. Da ging es tief in die Nacht. Und die Leute kommen, wir haben ein Publikum, was so Lust hat, sich klassische Musik anzuhören, aber nicht die extrem Klassikgänger sind. Und das ist auch ein Experiment, was wir herausgefunden haben, was funktioniert. Man muss einfach die Menschen abholen und nicht sagen, entweder ihr kommt zu uns oder nicht, sondern man muss sie wirklich da abholen, wo man sie begeistern kann. Und das ist der Ort bei uns. Man schweift ab, man hört Stücke ganz anders, weil man auf einmal in Stahlstand guckt, in Segen guckt. Und man kann Menschen für klassische Musik begeistern. Man muss sich nur leider ein wenig anspringen.
Und ist es tatsächlich so, dass ihr dort auch ein sehr viel jüngeres Publikum erreicht?
Also bei uns.
Weil darum geht es ja gerade, das junge Publikum für die klassische Musik zu gewinnen.
Genau, bei uns in der Klassik heißt ja schon jüngeres Publikum, wenn man sagt 45. Wir würden sagen, Schnitt ist so zwischen 30 und 65. Und natürlich haben wir auch älteres Publikum.
Ist ja auch schön.
Das ist super gut und diese Mischung macht es ja eigentlich auch. Und wir haben es ganz lustig, wir machen auch mal ein Kinderkonzert, da kommen dann wirklich auch gerne mal Erwachsene, die sich dann gerne einfach mal ein Kinderkonzert anhören, weil es dann für die zugänglicher ist. Und wir haben es doch auch geschafft, jüngeres Publikum dort zu bekommen, weil wir die Künstler in Auswahl auch so treffen, dass es ein jüngeres Publikum erreicht. Aber wir haben einfach Fans, die dann jedes Jahr jetzt kommen. Und wir haben nächstes Jahr 10-jähriges Jubiläum. Da arbeiten wir jetzt fleißig drauf hin und freuen uns auch, dass das Experiment dann doch gut aufgegangen ist. Man weiß nie, ob es klappt, aber man muss es versuchen.
Wir haben kurz über Tipping Points, Kipppunkte gesprochen, ein Album gegen den fortschreitenden Klimawandel und die Zerstörung der Umwelt. Eine Zusammenarbeit mit Rachel Portman, 4 Elemente, Feuer, Wasser, Luft, Erde werden musikalisch thematisiert. Daraus ist 2024 ein bewegendes Album entstanden. Wir hören mal rein. Invocation aus Tipping Points von Rachel Portman mit Niklas Liepe und dem WDR Funkhausorchester. Der Geiger Niklas Liepe ist heute bei uns zu Gast. Sie hören NDR Kultur à la carte. Etwas sehr Wertvolles trägst du normalerweise immer bei dir, deine Geige, dein Instrument, mit dem du lebst und arbeitest. Heute ist sie mal nicht dabei. Was für eine Geige spielst du?
Das ist eine Guarneri del Gesù aus dem Jahre 1741.
Mhm. Wie lange ist dieses Instrument schon bei dir?
Ich habe das Glück, dass ich sie, glaube ich, jetzt schon 8 Jahre habe, ja.
Was ist charakteristisch, würdest du sagen, für dieses Instrument?
Also ich liebe ja den Geigenton, wenn er dunkler ist, wenn er mehr Tiefe hat, Richtung Bratschenklang. Deswegen, es gibt ja immer diese Unterscheidung zwischen Stradivari oder Guarneri. Stradivari ist ja immer sehr hell, sehr brillant, sehr direkt, trägt auch sehr gut in großen Sälen. Und Guarneri ist eher so dieser warme Sound. Und den suche ich eigentlich immer. Das ist für mich so dieser Klang, der mich glücklich macht. Und das ist bei Guarneri wahnsinnig toll. Also sie sind so tolle und schöne Instrumente, nicht nur optisch, sondern auch klanglich. Wirklich diese Tiefe, wie eine Umarmung, so sollte der Klang sein.
Instrumente dieser Art sind unter Umständen ja auch sehr anfällig und eigen. Wie ist das bei deinem Instrument? Gibt es Eigenarten, die du beschreiben kannst?
Sehr wetterabhängig, muss man sagen. Also wenn Feuchtigkeit ist, fängt es an leicht zu surren. Also man muss da schon aufpassen.
Was machst du dann?
Augen zu und durch. Also man kann eigentlich nicht viel machen. Man muss versuchen, dass sie immer die gleiche Temperatur hat, also die gleiche Luftfeuchtigkeit hat. Und ich kenne schon ein paar Kniffe, man muss den Steg ein bisschen fein justieren, man muss ein bisschen die Spannung aus den Saiten rausnehmen, wieder neu aufziehen. Solche Instrumente, das ist natürlich auch bei einer Stradivari Guarneri, ich vergleiche das immer so, wenn man ein moderneres Instrument hat, hat man 500 Farben und wenn man eine Guarneri oder eine Stradivari hat, hat man 2 Millionen Farben. Und da ist es dann, man muss wirklich viel entdecken und aufpassen. Bei ihr ist es einfach so, sie ist sehr wetteranfällig bei der Geige.
Niklas, viele Zeiten ohne dein Instrument gibt es im Jahr wahrscheinlich nicht. Gibt es überhaupt Zeiten, wo du es mal länger als eine Woche zur Seite legst?
Das schaffe ich leider nicht. Nee, das nicht. Aber so eine Woche schaffe ich dann doch, ja.
Wie viel übst du am Tag?
Also das Schlimmste ist ja, im Musikerleben ist das Reisen, weil das raubt wahnsinnig viel Zeit und Energie. Mhm. Aber ich muss schon, es kommt natürlich immer auch drauf an, wie viel Repertoire man hat. Wenn man viel hat, muss man manchmal 8 bis 10 Stunden üben. Und wenn man normal, aber so im Schnitt, muss man die 5, 6 Stunden muss man schon machen pro Tag.
Es gibt Zuwachs bei euch in der Familie. Kannst du trotzdem üben?
Der Anfang war schwer, aber so langsam groovt sich das ein. Man muss sich da erstmal reinfinden. So, das ist auf jeden Fall.
Wie schwer fällt es dir, jetzt dein Zuhause zu verlassen mit einem 6 Monate alten Baby?
Es ist mir schon immer schwer gefallen, so ein bisschen von zu Hause weg. Deswegen, ich plane auch die Reisen immer so, dass man so wenig wie möglich weg ist und dann doch so viel wie möglich zu Hause ist. Aber jetzt ist natürlich nochmal eine ganz andere emotionale Ebene dabei.
Verändert das dein Geigenspiel?
Definitiv, ja. Also ich bin schon ein bisschen emotionaler geworden. Aber auch wenn ich dran denke, man hat einfach wahnsinnige Glücksgefühle irgendwie. Ich hoffe, das geht nicht weg. Also bei mir ist es immer noch so. Und das ist das Schönste, was es gibt irgendwie.
NDR Kultur à la carte. Das war eine Stunde mit dem Geiger Niklas Liepe. Dankeschön, Niklas, dass du bei uns warst und über so viele spannende Projekte und auch über Privates gesprochen hast. Danke für das Gespräch und alles Gute für dich und deine Familie.
Ganz, ganz herzlichen Dank.
Das war NDR Kultur à la carte heute mit Beate Scheibe und mit Niklas Liepe. Bis zum nächsten Mal.